Ja, lieber Julius, in unserem Vorgespräch fiel gerade schon der Satz, sowas hätte es bei mir nicht gegeben. Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 86. Folge des Podcasts des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard, ich bin Geschäftsführer im Institut und mein heutiger Co-Host ist der frühere Geschäftsführer des Instituts. Lieber Julius, sehr schön, dass du heute mit dabei bist.
Ich freue mich auch, dass ich einmal mitmachen darf. Ich bin auch fleißiger Hörer des Podcasts und umso schöner, das heute mal von der anderen Seite zu erleben.
Prima. Dr. Julius Forschner, mittlerweile Notar in Kitzingen seit dem 1. November 2022. Das kann ich mir ganz gut merken, weil zu diesem Datum habe ich hier nämlich von dir das Ruder übernommen. Wir besprechen ein Gutachten, das aus deiner Feder stammt. Das hast du geschrieben im Dezember 2021. Es ist jetzt ziemlich genau 4 Jahre alt geworden, wenn ich mir das Datum so anschaue. Betrifft aber immer noch ein aktuelles Thema. Es geht um Gestaltungsfragen beim Bauträgervertrag. Ich habe es vorhin mit Kollegen besprochen aus dem Institut, die meinten, die Fragen haben wir jetzt immer noch in ganz, ganz ähnlicher Form. Also wir sind da wirklich zugegebenermaßen nicht am ganz, ganz hohen Hochreck, aber an einem Thema, das in der Praxis immer mal wieder für Rückfragen auch hier bei uns im Deutschen Notarinstitut sorgt. Ich stelle wie immer einmal den Sachverhalt vor. Wir haben einen Bauträger und der baut 10 Doppelhaushälften auf einem Gebiet, zu dem erst ganz kürzlich ein Bebauungsplan in Kraft getreten ist. Und ja, jetzt ist es also so, er hat die nicht ganz unbegründete Sorge, dass da ein streitlustiger Nachbar, den er wohl schon kennt, jetzt auch noch nach Inkrafttreten dieses Bebauungsplans weiter gegen diesen Bebauungsplan, gegen dieses Baugebiet wettern wird und diesen Bebauungsplan angreift. Und jetzt sagt er, naja, ist ja für ihn irgendwie als Bauträger ein bisschen schlecht. Da hat er jetzt diesen dritten, der ist für ihn so ein Risikofaktor. Und er weiß nicht so recht, wie er sich verhalten soll oder was passiert, wenn jetzt mitten in der Bauphase es plötzlich zu Verzögerungen kommt, weil dieser streitlustige Nachbar jetzt eben ja mittels bestimmter Rechtsbehelfe diesen Bau verzögert, konkret also den Bebauungsplan angreift oder eben mit anderen Maßnahmen da dagegen vorgeht. Es könnte natürlich auch noch sein, das ist dann so die weitere Frage des Bauträgers, ja, also habe ich da dann vielleicht auch Schadensersatzpflichten, wenn wir da jetzt in die Verzögerung geraten, also so die Gesamtlage des Bauträgers. Und die Frage, die er jetzt dazu ans Notarinstitut gestellt hat, ist, kann so ein Bauträger jetzt Schadensersatzansprüche der Käufer für Verzögerungen, die sich jetzt ein bisschen aus so einer dritten Sphäre irgendwie ergeben, ausschließen durch Regelungen im Bauträgervertrag, wenn sich diese Verzögerungen eben ergeben, jetzt durch eine Anfechtung eines bereits in Kraft getretenen Bebauungsplans? Der Fall passt irgendwie auch ganz gut so in das Ende des Jahres 2021. Wir hatten das im Jahr 2022 dann auch noch. Es war also Hochphase der Corona-Pandemie. Kurz danach Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Also wir erinnern uns alle an diese Diskussionen rund um die gestörten Lieferketten, die ja dann gerade auch hier am Institut zu vielen Nachfragen geführt haben, gerade so zu dieser Bauträgervertragskonstellation. Was ist mit so Leistungsverzögerungen, vielleicht auch mit so Lieferschwierigkeiten, die der Bauträger jetzt zunächst mal jedenfalls vorgibt, nicht beeinflussen zu können, bei denen er sagt, naja, das ist doch irgendwie doof, da kann ich auch nichts dafür. Julius, ja, du hast das Gutachten geschrieben, auch wenn es schon 4 Jahre her ist. Ich gehe davon aus, du weißt noch ganz genau, was drinsteht. Sei so lieb, führ uns vielleicht mal so ein bisschen ein in die grobe Gliederung zumindest dieses Gutachtens. Womit fangen wir denn an?
Also die erste Frage, die man sich im Zusammenhang mit der Anfrage des Notars stellen muss, ist, muss ich denn überhaupt den Fertigstellungstermin im Vertrag regeln oder könnte ich nicht eventuell darauf verzichten? Dann geht es so ein bisschen in die AGB-Prüfung, also welche Anforderungen sind an diese Regelung des Fertigstellungstermins zu stellen? Und zu guter Letzt können wir uns noch fragen, wenn ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ob die Regelung wirksam ist oder nicht, wie verhalte ich mich denn als Notar, wenn ich mir unsicher bin, ob ich diese Regelung jetzt wirksam vereinbaren kann oder nicht. Aber vielleicht als kleiner Vorspann, die Fragestellung war ja, inwiefern kann ich die Schadensersatzansprüche ausschließen, wenn der Nachbar diesen Bebauungsplan anficht? Und da würde ich den Ball sozusagen nochmal an dich zurückspielen, Andi.
Geschickt.
Vielleicht als Fachmann fürs öffentliche Recht, welche Möglichkeiten habe ich denn als Nachbar überhaupt, so einen Bebauungsplan
anzufechten? Das passiert, wenn man versehentlich im Örecht promoviert hat. Gell? Da muss man sowas hier mit abfrühstücken. Also die Frage, was kann der Nachbar gegen den Bebauungsplan tun? Für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die auch vielleicht als Anwälte im Verwaltungsrecht unterwegs sind, ganz, ganz einfach. Für diejenigen, die noch nah am Examen dran sind, auch ganz einfach. Aber je weiter man davon wegkommt, desto mehr vergisst man auch. Also wir haben im Wesentlichen so drei Stoßrichtungen, die man vielleicht ein bisschen im Blick haben muss. Der ganz naheliegende wäre Normenkontrollverfahren nach 47 der VWGO. Da heißt es, dass das Oberverwaltungsgericht oder in den Bundesländern, in denen der dann VGH heißt, also Verwaltungsgerichtshof, im Rahmen seiner Gerichtsbarkeit auf Antrag entscheidet über die Gültigkeit von Satzungen, die nach den Vorschriften des BauGB erlassen worden sind. Und der Bebauungsplan wird, das Regelparagraph 10 des Baugesetzbuchs, eben als Satzung beschlossen. Da heißt es in Paragraph 10 Absatz 1 des BauGB, die Gemeinde beschließt den Bebauungsplan als Satzung. Also wir haben es mit einer Satzung zu tun. Und da kann ich eben ein Verfahren anstrengen, in dem dann über die Gültigkeit dieser Satzung entschieden wird vor dem OVG, also sozusagen Verwaltungsgerichtsbarkeit dann gleich in zweiter Instanz. In Absatz 2 von 47 VWGO ist ein bisschen was geregelt dazu, wer kann das machen, welche Voraussetzungen müssen da vorliegen und vielleicht auch welche Fristen gelten. Ich lese einmal vor. Den Antrag, also diesen Normenkontrollantrag, kann jede natürliche oder juristische Person, die geltend macht, durch die Rechtsvorschrift oder deren Anwendung in ihren Rechten verletzt zu sein oder in absehbarer Zeit verletzt zu werden, sowie jede Behörde innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Rechtsvorschrift stellen. Also nur mal bis hierhin. Natürliche Person wird der Nachbar wohl sein. Es ist jetzt auch nicht völlig ausgeschlossen, dass er tatsächlich geltend machen kann, dass er hier in ihn schützenden Vorschriften verletzt ist. Und ein Jahr hat er jetzt nach dem Sachverhalt, so wie wir ihn verstanden haben, auf jeden Fall noch Zeit, weil dieser Bebauungsplan ja erst ganz kürzlich in Kraft getreten ist. Also das ist sozusagen das Naheliegendste, dass er sagt, der Nachbar wendet sich unmittelbar gegen diesen Bebauungsplan. Das Ganze hätte dann zunächst mal, also nur das, dieser Antrag selbst würde jetzt noch nicht dazu führen, dass der Bebauungsplan außer Kraft tritt oder nicht mehr als gültig angesehen wird. Also dieser Antrag hat keine aufschiebende Wirkung. Es heißt vielmehr in 47 Absatz 5, dass das Oberverwaltungsgericht, wenn es zu der Überzeugung kommt, dass die Rechtsvorschrift ungültig ist, die Satzung dann für unwirksam erklärt. Also erst sozusagen tatsächlich mit Entscheidung über diesen Antrag kämen wir zu einer Unwirksamkeit des Bebauungsplans. Aber es gäbe auch hier die Möglichkeit nach 47 Absatz 6 Eilrechtsschutz eben in Anspruch zu nehmen. Da heißt es dann, dass das Gericht auf Antrag auch eine einstweilige Anordnung erlassen kann, wenn dies eben zur Abwehr schwerer Nachteile oder aus anderen Gründen dringend geboten ist. Eine Norm, die ja insbesondere während der Corona-Pandemie und der zahlreichen Verordnungen, die da angegriffen wurden, dann eben häufig auch von den Gerichten angewandt wurde oder dann eben auch geprüft werden musste. Aber das ist sozusagen die eine Möglichkeit, 47 VWGO, unmittelbares Vorgehen gegen den Bebauungsplan. Und daneben gibt es noch Rechtsschutzmöglichkeiten, die dann zumindest zu einer Inzidentenprüfung des Bebauungsplans führen. Das eine, dem einen oder anderen vielleicht noch, ja, je nachdem mit Freude oder mit Schrecken, aus dem zweiten Examen bekannt oder auch aus dem ersten Examen, die Möglichkeit der Drittanfechtungsklage des Nachbarn gegen die Baugenehmigung. Also wenn der Nachbar sagt, er ist unmittelbar durch diese Baugenehmigung in ihn schützenden Vorschriften verletzt worden, dann kann eben inzident in diesem Verfahren über die Rechtswirksamkeit und die Rechtmäßigkeit dieser Baugenehmigung auch über die Gültigkeit oder über die Wirksamkeit, die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans eben entschieden werden. Und dann haben wir noch einen letzten Weg, das ist dann schon ein bisschen besonderer, aber diese Fragen haben wir hier am Institut auch manchmal. Es gibt ja noch in manchen Bereichen sogenannte Genehmigungsfreistellungsverfahren, da wird dann gar keine Baugenehmigung erteilt. Aber das bedeutet dann nicht, dass der Nachbar in die Röhre schaut und keine Rechtsschutzmöglichkeiten mehr hat. Ich lese nur mal ganz exemplarisch und auszugsweise aus Artikel 58 der Bayerischen Bauordnung vor. Also jetzt sind wir im Landesrecht, bitte um Verständnis an die Hörerinnen und Hörer, die uns von außerhalb hören. Aber da gibt es ähnliche Regelungen. Artikel 58 Genehmigungsfreistellung, da heißt es, dass die Errichtung einer baulichen Anlage, die kein Sonderbau ist, genehmigungsfrei gestellt ist, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Also wenn die im Geltungsbereich eines Bebauungsplans liegt, wenn sie den Festsetzungen dieses Bebauungsplans nicht widerspricht, wenn die Erschließung gesichert ist und so weiter. Das heißt, es kann durchaus sein, dass dann für die einzelnen Bauvorhaben überhaupt keine Baugenehmigung mehr erteilt wird. Bedeutet jetzt aber nicht, dass der Nachbar keine Möglichkeit mehr hat, dagegen vorzugehen. Er müsste dann eben Verpflichtungsklage erheben auf bauaufsichtliches Einschreiten gegen diese bauliche Maßnahme, die ihn dann wiederum in seinen ihn schützenden Vorschriften eben verletzen soll. Also wenn man sich so überlegt, doch ein relativ breites Arsenal an Möglichkeiten des Nachbarn, sich gegen etwaige rechtswidriges Verwaltungshandeln hier eben zu wehren. Nicht so gewissermaßen, dass der Bauträger hier Gespenster sieht, so nach dem Motto, er will sich vor irgendwas schützen, was dann sowieso nicht passieren kann. Also die Gefahr ist zumindest auf einer abstrakten Ebene jetzt schon real. Ja.
Genau.
Und jetzt ist eben die Frage, also muss ich jetzt im Bauträgervertrag regeln, dass das Ding irgendwann fertig ist, oder kann ich auch einfach sagen, ich baue es fertig, wenn es fertig ist? Die Frage ist, ob das irgendein Erwerber unterschreiben würde, wenn das da nicht drinsteht. Aber zumal ganz am grünen Tisch, an dem wir hier sitzen, kann man sich die Frage ja mal stellen. Muss ich es regeln?
Ich muss. Und da hilft uns der Paragraph 650k Absatz 3 BGB. An diesen Kleinbuchstaben in den Paragraphen erkennt man immer, das war spätere Gesetzgebungskunst. Das Bauträgerrecht wurde ja erst vor einigen Jahren ausdrücklich kodifiziert, unter anderem eben auch in diesem 650k Absatz 3 BGB, der unmittelbar Anwendung findet nur für den Bauvertrag, aber über den 650u Absatz 1 BGB auch auf den Bauträgervertrag Anwendung findet. Andi, ich würde dich bitten, vielleicht liest du den 650k Absatz 3 einmal vor.
Ja, gerne. 650k Absatz 3, also amtliche Überschrift Inhalt des Vertrags. Und in Absatz 3 heißt es dann, der Bauvertrag muss verbindliche Angaben zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Werks oder, wenn dieser Zeitpunkt zum Zeitpunkt des Abschlusses des Bauvertrags nicht angegeben werden kann, zur Dauer der Bauausführung enthalten. Satz 2, enthält der Vertrag diese Angaben nicht, werden die vorvertraglich in der Baubeschreibung übermittelten Angaben zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Werks oder zur Dauer der Bauausführung Inhalt des Vertrags. Da hat der Gesetzgeber gewissermaßen den naheliegendsten Taschenspielertrick schon vorausgesehen und hat gesagt, wenn ich ein Prospekt schreibe, in 2 Jahren ist das Ding fertig, komme ich nicht dadurch raus, indem ich es nicht mehr in den Bauvertrag schreibe. Aber ja, daraus ergibt sich dann eben über den 650u Absatz 1, wie du gesagt hast, die Pflicht, das im Bauträgervertrag auch zu regeln. Soweit mir bekannt, steht es auch in allen vernünftigen Mustern drin, dass man da sagt. Also abgesehen davon, dass natürlich der Erwerber auch wissen will, wenn es fertig ist. Ja.
Richtig, es gab vielleicht Zeiten am Immobilienmarkt, wo die Erwerber alles unterschrieben hätten. Die sind aber zum einen vorbei, zum anderen wissen wir jetzt, aus dem Gesetz ergibt sich die Option, die Frist einfach nicht zu regeln oder keinen Fertigstellungstermin zu regeln, ist keine realistische. Dann könnte ich ja als Gestalter überlegen, wenn ich eine Frist regeln muss, könnte ich möglicherweise auf die Idee kommen zu sagen, diese Frist läuft eben erst an, wenn alle öffentlich-rechtlichen Rechtsschutzmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Also dass ich quasi sage, ich baue in 3 Jahren ab Abschluss des Normenkontrollverfahrens, wenn oder ich weiß, es kommt.
Genau, oder zu einem Zeitpunkt, zu dem das halt, weil die Frist abgelaufen ist, nicht mehr eingereicht. Und nicht mehr, also nicht mehr irgendwie vielleicht
genau.
der Antrag nicht mehr fristgemäß gestellt werden kann, dann auf jeden Fall unzulässig wäre, dass man sagt, da baut man quasi so einen gewissen Puffer einfach ein für den, also den Puffer, an den dann unmittelbar erst diese Fertigstellungszeitraum anschließt.
Ja. So ist es, wobei wir ja jetzt vorher in den Untiefen des öffentlichen Rechts schon gehört haben, das wäre wahrscheinlich schwierig zu regeln, weil es einfach viele verschiedene Möglichkeiten gibt, diesen Bau zu verhindern oder jedenfalls zu verzögern. Aber wir schauen uns erstmal, bevor wir uns da Gedanken drüber machen, ob das überhaupt gehen würde. Und dann kommen wir sozusagen gedanklich zu unserem Gliederungspunkt 2, bei dem eigentlich auch meistens im Bauträgerrecht die Musik spielt, nämlich in die AGB-Kontrolle. Erste Frage, die ich mir immer stellen muss, wenn ich eine AGB-Kontrolle anstelle, habe ich überhaupt allgemeine Geschäftsbedingungen? Die allgemeine Definition habe ich in 305 Absatz 1 BGB, wenn du den vielleicht einmal unseren Hörern
zuführst. Ich walte meines Amtes, genau. Da heißt es, Einbeziehung allgemeiner Geschäftsbedingungen in den Vertrag, Absatz 1, Satz 1. Allgemeine Geschäftsbedingungen sind alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei, Klammer auf Verwender, Klammer zu, der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrages stellt. Gleichgültig ist, ob die Bestimmungen einen äußerlich gesonderten Bestandteil des Vertrags bilden oder in der Vertragsurkunde selbst aufgenommen werden, welchen Umfang sie haben, in welcher Schriftart sie verfasst sind und welche Form der Vertrag hat. Satz 3. Allgemeine Geschäftsbedingungen liegen nicht vor, soweit die Vertragsbedingungen zwischen den Vertragsparteien im Einzelnen ausgehandelt sind.
Beim Bauträgervertrag ist es jetzt so, wenn ein Bauträger mehrere Objekte, mehrere Wohnungen oder hier Doppelhäuser oder Reihenhäuser verkauft, dann wird er natürlich seltenst ein Interesse daran haben, dass er mit jedem Erwerber den Vertrag individuell aushandelt. Und deswegen hat das OLG Schleswig einmal entschieden, dass ein gewisser Beweis des ersten Anscheins dafür spricht, dass beim Bauträgervertrag vom Bauträger gestellte allgemeine Geschäftsbedingungen vorliegen. Wenn ich auf Erwerberseite einen Verbraucher habe, dann brauche ich diesen Beweis des ersten Anscheins gar nicht, sondern da hilft mir das Gesetz, nämlich der 310 Absatz 3 BGB.
Ich nehme an, deine Kunstpause fordert mich auf, ihn vorzulesen.
Mach so ist es.
Bei Verträgen zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher, Klammer auf, Verbraucherverträge, finden die Vorschriften dieses Abschnitts mit folgenden Maßgaben Anwendung. Nummer 1, allgemeine Geschäftsbedingungen gelten als vom Unternehmer gestellt, es sei denn, dass sie durch den Verbraucher in den Vertrag eingeführt wurden. Und Nummer 2, bestimmte Vorschriften des AGB-Rechts finden auf vorformulierte Vertragsbedingungen auch dann Anwendung, wenn diese nur zur einmaligen Verwendung bestimmt sind und so weiter Verbraucher aufgrund der Vorformulierung auf ihren Inhalt keinen Einfluss nehmen konnte. Das verstehe ich jetzt im Wesentlichen so, wenn ich Unternehmer-Verbraucher habe, muss ich mich jetzt durch den 305 Absatz 1 gar nicht im Einzelnen durchquälen, weil dann wird es sozusagen alles mehr oder weniger vermutet.
Das hast du richtig verstanden.
Sehr gut.
So ist es. Also wenn ich einen, wie typischerweise beim Bauträgervertrag, eine Unternehmer-Verbraucher-Konstellation habe, dann kann ich mir letztlich alle Überlegungen zur Frage, ob die AGB-Kontrolle Anwendung findet, sparen. Der 310 Absatz 3 sagt es mir, das OLG Schleswig sagt mir das. Das heißt, wir können voll einsteigen und starten einmal mit dem 308 Nummer 1. Auch den, Andi, würde ich dich bitten, einmal vorzulesen. Und
jawohl,
dann, liebe Hörer, haben Sie es auch mit Gesetzestext schon geschafft für heute fast.
Schauen wir mal, ob wir noch was finden. Aber 308 Nummer 1, da heißt es, in allgemeinen Geschäftsbedingungen ist insbesondere unwirksam. Und dann in Nummer 1, Annahme- und Leistungsfrist, heißt es, eine Bestimmung, durch die sich der Verwender unangemessen lange oder nicht hinreichend bestimmte Fristen für die Annahme oder Ablehnung eines Angebots oder die Erbringung einer Leistung vorbehält. Ausgenommen hiervon sind dann wieder bestimmte Vorbehalte erst nach Ablauf der Widerrufsfrist nach 355 Absatz 1 und 2 zu leisten, aber das ist nicht unser Fall.
Wir haben also zwei Teile in der Vorschrift. Zum einen, unwirksam sind unangemessen lange Fristen oder nicht hinreichend bestimmte Fristen. Unangemessen lange Fristen, da können wir hier nichts dazu sagen, weil da im Sachverhalt nichts mitgeteilt ist. Das heißt, wir konzentrieren uns auf die Frage, wann ist eine Frist hinreichend bestimmt? Insbesondere wäre eine Frist hinreichend bestimmt, die erst dann zu laufen beginnt, wenn etwaige Rechtsschutzmöglichkeiten Dritter ausgeschöpft sind. Ganz allgemein sagt der BGH zu dem 308 Nummer 1, dass eine Frist dann hinreichend bestimmt ist, wenn ich als Vertragspartner des Verwenders ohne besondere Mühe und Aufwand diese Frist ermitteln kann.
Also der Käufer hier, diese Verbraucher, die vermutlich diese Wohnung, diese Reihenhäuser kaufen, diese Doppelhaushälften waren es ja in dem Fall, kaufen, der muss relativ schnell checken, wann ist die Frist vorbei. Also das ist sozusagen dessen Perspektive muss man einnehmen. Für den darf es jetzt nicht mit höherer Mathematik zu tun haben, das Ende dieser Frist auszurechnen.
So ist es. Mhm. Und wir wissen alle, wann Gerichtsverfahren abgeschlossen sind, ist alles andere aber nie hinreichend bestimmt. Das heißt, es kann Monate dauern oder Jahre dauern.
Das liegt hier natürlich auch an diesem bunten Strauß an Rechtsschutzmöglichkeiten. Wir haben ja bei dieser Drittanfechtungs Klage, wenn es jetzt um die einzelne Baugenehmigung gehen würde, ja auch noch nicht mal diese Jahresfrist nach dem 47 Absatz 2 VWGO, da gilt ja nicht. Sondern da kann es ja dann durchaus sein, dass auch in mehreren Jahren der Bebauungsplan nochmal zumindest inzident in diesem Verfahren auf den Prüfstand kommt.
Je nachdem, wie der Verwaltungsakt bekannt gegeben wurde oder im Freistellungsverfahren wieder gelten wieder andere Regeln. Wie gesagt, die Details des öffentlichen Rechts wollen wir mal außen vor lassen. Aber es ist nicht ganz so einfach. Auf jeden Fall könnte der Verbraucher, der Erwerber auf keinen Fall ohne besondere Mühe sagen, an dem und dem Tag läuft die Frist ab. Andere Obergerichte, zum Beispiel das OLG Koblenz, haben dann entschieden, dass ich sozusagen an ein Ereignis im Bereich des Erwerbers anknüpfen darf. Also wenn ich irgendwelche Mitwirkungspflichten auf Seiten des Erwerbers hätte und sage, wenn du dieses und jenes geliefert hast, dann läuft eine dreijährige Baufrist. Hier geht es ja aber letztlich darum, wann habe ich als Verbraucher, als Verkäufer letztlich rechtsverbindlich Baurecht geschaffen oder erreicht. Also wann habe ich entweder die bestandskräftige Baugenehmigung oder einen nicht mehr anfechtbaren Bebauungsplan im Freistellungsverfahren. Und dieses Ereignis ist gerade beim Bauträgervertrag nicht auf Seiten des Erwerbers anzusiedeln, sondern die Frage, ob ich eine Baugenehmigung mir beschaffen kann, ist üblicherweise Sache des Bauträgers.
Ja, also der Erwerber jedenfalls hat darauf quasi gar keine Einflussmöglichkeiten. Ne? Also der kann vielleicht politisch dafür Stimmung machen, dass der Bebauungsplan halten möge, aber der ist jetzt da in diesen Verfahren nicht beteiligt. Das macht der Bauträger. Ja, okay, gut. Also insofern, wenn man diese Maßstäbe aus der obergerichtlichen Rechtsprechung, die du gerade genannt hast, anführt, der Erwerber könnte es jetzt nicht einfach ausrechnen, er kann es auch selber nicht beeinflussen. Es ist Sache des Bauträgers, sich darum zu kümmern, also liegt gewissermaßen in seiner Sphäre. Sieht zunächst mal schlecht aus.
sieht schlecht aus. Mhm. Man kann zusammenfassen, relativ sicher, auch wenn es keine ausdrückliche Rechtsprechung zu dieser Thematik gibt, relativ sicher wäre eine Frist, die an diese an diesen Ablauf der Rechtsschutzmöglichkeiten anknüpft, nach 308 Nummer 1 BGB unwirksam.
Also ich glaube, das kann eigentlich niemand ausrechnen, wann die dann wirklich zu laufen beginnen würde, weil da wären ja also unzählige Informationen, also vor allem niemand mit Sicherheit sagen, wann da alles sinnvoll, also wirksam bekannt gegeben wurde und so weiter. Da, glaube ich, braucht man sich nicht groß drüber streiten. Es gibt jetzt auch eine Rechtsprechung, die du hier auch in dem Gutachten noch zitiert hast, Landgericht Düsseldorf und dann dem folgend oder das, dies bestätigt, auch nochmal OLG Düsseldorf, in dem sie dann ja auch ausdrücklich anscheinend ausgeführt haben, dass der Bauträger grundsätzlich mit solchen Nachbarwidersprüchen zu rechnen hat und das dann entsprechend halt auch einkalkulieren muss. Das heißt, der muss sich sozusagen überlegen, wie lange brauche ich für den Bau und wie lange brauche ich für den Bau, wenn sich da so ein Nachbar beschwert. Natürlich ein bisschen schwierig, weil wie soll es der Bauträger ausrechnen, wenn sonst keiner ausrechnen kann? Aber der muss das dann sozusagen einfach einkalkulieren nach der Logik oder nach diesen Vorgaben, die hier das Landgericht Düsseldorf und das OLG Düsseldorf aufgestellt haben.
So ist es. Mhm. Man kann die Rechtsprechung letztlich so zusammenfassen, das gilt nicht nur für diese Anfechtungsmöglichkeiten, sondern auch für sonstige Unwägbarkeiten im Rahmen des Bauablaufs. Der Bauträger muss auch dafür ausreichenden Sicherheitspuffer einplanen.
Mhm. Ja gut, okay, das heißt also, so wie es aussieht, bis hierhin, das wird schwierig. Also vertragsgestalterisch einfach schon davor zu sorgen, dass so eine nach 650k verpflichtend aufzunehmende Bestimmung, wann das fertiggestellt wird, einfach nie abläuft. Also ich bin quasi als Bauträger immer im grünen Bereich, weil ich werde immer rechtzeitig fertig, weil ich sozusagen so flexible Klauseln habe, die sich dann einfach dem Sachverhalt so ein bisschen anpassen. Das geht wohl nicht nach AGB-Recht, da ist das AGB-Recht mir im Wege. Und damit stellt sich dann die zweite Gestaltungsfrage, die man hier noch aufwerfen kann. Kann ich denn dann als Bauträger, wenn ich sage, na gut, das kriege ich nicht in den Griff, zumindest meine Haftung beschränken für den Fall, dass ich diesen Fertigstellungszeitraum überschreite? Also dann müsste man sich jetzt die Konstellation wieder so vorstellen, der Bauträger verspricht halt im Vertrag, naja, in 2 Jahren bin ich fertig. Und dann kommt der nächste Satz und da steht dann drin, wenn ich aber in 2 Jahren nicht fertig sein sollte und ich kann nichts dafür, weil da jemand den Bebauungsplan angefochten hat, dann hafte ich nicht für etwaige Verzugsschäden. Und diese Verzugsschäden, die sind ja durchaus denkbar. Also der Erwerber kündigt seine Wohnung, der muss dann irgendwo noch Miete zahlen oder der hat irgendwelche Zinsen für den Kredit, die dann auflaufen. Also dass da beim Erwerber Schaden entsteht, wenn der nicht rechtzeitig fertig wird, der Bauträger, das ist, glaube ich, selbstverständlich. Ja.
Also zumindest sehr wahrscheinlich.
Das wäre sozusagen der zweite gestalterische Trick, auf den man noch kommen könnte, dass man sagt, naja, dann beschränke ich halt einfach in dem Feld meine Haftung. Ja, geht es?
Als Vorfrage kann man sich einmal fragen, würde ich denn überhaupt ohne so eine Bestimmung haften, weil ich ja Schadensersatzanspruch grundsätzlich erstmal nur leisten muss, wenn mich auch ein Verschulden trifft. Und dass der Nachbar ein Grantler ist, ist üblicherweise nicht das Verschulden des Bauträgers.
Kann auch der Bauträger nichts dafür, richtig.
Ja leider
ist der Erwerber auch nicht, aber ja, stimmt, das ist klar, das ist die Vorfrage. Ne? Haft, ja.
Mhm. Leider ist es eben so, beim Bauträgervertrag geht man allgemein davon aus, dass der Fertigstellungstermin vom Bauträger garantiert wird. Das heißt, ich hafte verschuldensunabhängig für die Einhaltung dieser Frist.
Das schreiben die großen maßgeblichen Werke dazu. Okay, ja.
Die ganzen Fundstellen, aber unter anderem bei Basti im Bauträgerrecht kann man das mit weiteren Nachweisen nachlesen. Bleibt also die Frage, könnte ich in allgemeinen Geschäftsbedingungen wirksam die Haftung für Verzögerung ausschließen? Und da wird man sagen können, zumindest für diesen Fertigstellungstermin muss ich auch AGB-rechtlich verbindlich einstehen, weil der Fertigstellungstermin letztlich die rechtzeitige Fertigstellung eine Kardinalpflicht im Sinne des 307 Absatz 2 Nummer 1 darstellt. Wenn du den vielleicht auch einmal vorlesen würdest,
Andi. Jawohl, 307, die amtliche Überschrift Inhaltskontrolle und den Absatz 2 Nummer 1 heißt es dann, eine unangemessene Benachteiligung ist im Zweifel anzunehmen, wenn eine Bestimmung mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, von der abgewichen wird, nicht zu vereinbaren ist.
So ist es. Und der 650k Absatz 3 ist eben letztlich so ein wesentlicher Grundgedanke des Bauträgerrechts, dass der Bauträger für den Erwerber das Gewerk innerhalb der Frist fertigstellt. Gerade weil es für viele Erwerber, die jetzt nicht zu Investitionszwecken kaufen, sondern um dort selber zu wohnen, von essentieller Bedeutung ist, wann darf ich da eben rein? Ich muss meine Wohnung kündigen, ich muss eine Küche bestellen, ich muss letztlich Dispositionen bezüglich Darlehen etc. treffen und Insofern wird man davon ausgehen müssen, dieser 650k Absatz 3 ist eine Kardinalpflicht, für deren Einstand der Bauträger sich AGB-rechtlich nicht freizeichnen kann.
Man muss ja sagen, es wäre auch irgendwie ein Taschenspielertrick. Also wenn ich auf der ersten Stufe sage, ich muss das garantieren und dann aber sage, ich hafte nicht dafür, wenn ich die Garantie irgendwie nicht einhalten kann, dass das im Ergebnis nicht stimmen kann, ist schon irgendwie schlüssig. Aber je näher man da dann dogmatisch einsteigt, desto genauer muss man es dann vielleicht auch an der Stelle begründen. Es gibt ja auch die ein oder andere Fundstelle der Literatur, hast du hier, glaube ich, auch zitiert, die sagt, es gibt auch so verschiedene Abstufungen dieses Haftungsausschlusses. Aber zumindest der Grundkonsens besteht schon, dass man jetzt diese Haftung für den Fall der Bauzeitüberschreitung jetzt nicht ausschließen kann. Ja, also die Literatur ist sich jetzt da schon, was so die Grundstrukturen angeht, relativ einig, aber es fehlt jetzt natürlich auch zumindest zu der einen oder anderen Detailfrage dann noch Rechtsprechung, jedenfalls das BGH, die das ein für alle Mal absichern würde. Und damit kommen wir jetzt so ein bisschen zu dem, was du vorhin als den dritten Block schon so angekündigt hast. Da bist du jetzt als Praktiker natürlich dafür berufen, bei, ich nehme an, zahlreichen Bauträgerobjekten, die ihr in Kitzingen betreut. Was macht man denn in so einer Situation? Da kommt der Bauträger und der erzählt jetzt ja, der vielleicht auch als zuverlässiger und als guter Bauträger bekannt ist und der eben sagt, er hat halt das Problem mit so einem querulatorischen Nachbarn und man hat dann schon ein gewisses, vielleicht so also eine gewisse Sympathie für die Situation des Bauträgers und ja auch nichts dagegen, wenn da Wohnungen gebaut werden. Aber man ist sich halt einfach unsicher, ob das rechtlich zulässig vereinbart werden kann oder nicht. Also wie gehe ich denn als Notar mit sowas um? Das haben wir auch am D&I immer wieder, dass wir sagen, ja, ob man diese Klausel jetzt vereinbaren kann oder nicht. Es gibt gewisse Tendenzen dahin, dass das nicht ist, aber dass es unwirksam wäre oder rechtswidrig wäre, aber wir können es halt nicht ganz genau sagen. Und dann muss ich mich jetzt als Vertragsgestalter dann fragen, ja, was mache ich jetzt? Schicke ich jetzt die Leute weg? Oder schreibe ich es jetzt einfach rein und mache Augen zu und durch? Also wie macht man sowas?
Also jetzt würde ich vielleicht mal die Rollen wechseln und ich lese mal ein Paragraph vor. Wir sind nämlich jetzt im Beurkundungsrecht. Der 17 Absatz 2 Beurkundungsgesetz sagt, bestehen Zweifel, ob das Geschäft dem Gesetz oder dem wahren Willen der Beteiligten entspricht, so sollen die Bedenken mit den Beteiligten erörtert werden. Das ist jetzt hier kein Thema, aber Absatz 2, zweifelt der Notar an der Wirksamkeit des Geschäfts und bestehen die Beteiligten auf der Beurkundung, so soll er die Belehrung und die dazu abgebende Erklärung der Beteiligten in der Niederschrift vermerken. Ganz herrschende Meinung, dieser 17 Absatz 2 Satz 2 gilt nicht nur für den Vertrag als solchen, sondern auch für einzelne Bestimmungen. Das heißt, wenn ich mir bei einzelnen Bestimmungen unsicher bin, dass sie unwirksam sind, dann darf ich die nicht beurkunden. Wenn ich mir nicht sicher bin, dass sie unwirksam sind, aber ich Zweifel daran habe, dann muss ich das beurkunden. Wenn die Beteiligten es nach Belehrung wünschen, muss aber eben diese Belehrung in der Niederschrift vermerken. Also eine Belehrung außerhalb der Niederschrift würde den Anforderungen dieser Norm nicht genügen. Und dann ist eben die große Praktikerfrage, wo verläuft die Grenze zwischen Zweifel und Sicherheit? Muss eben jeder für sich selber entscheiden. In unserem Fall ist es so, ich persönlich wäre mir schon relativ sicher, dass diese Bestimmung unwirksam ist. Aber es gibt eben keine eindeutige Rechtsprechung. Das heißt, wenn die Beteiligten darauf bestehen, dann würde ich wahrscheinlich das entsprechend beurkunden, wobei ich in dem Fall schon vorher sehr deutlich versuchen würde, dem Bauträger zu sagen, das funktioniert so nicht. Das ist meiner Einschätzung nach relativ sicher unwirksam. Aber da muss eben jeder für sich entscheiden, wo bei ihm die Grenze zwischen sicherem Wissen und Zweifel verläuft.
Ja, das geht jetzt sehr stark, glaube ich, in die Praxis der Urkundsgestaltung dann rein. Da bin ich natürlich hier als Hüter des grünen Tisches vielleicht nicht so richtig berufen, aber ich muss es ja in die Urkunde selber reinschreiben. Das heißt, dass es dann am Ende vor Gericht geklärt wird, ist ziemlich sicher. Weil der Erwerber wird ja dann diesen Hinweis in der Urkunde auch wahrnehmen, wird wissen, okay, das ist unsicher, ob das hält. Das heißt, sobald dann bei ihm jetzt irgendwelche Schäden auflaufen oder bei ihm sich dann der Verzugsschaden irgendwie summiert, wird er zum Bauträger sagen, das hätte ich jetzt ganz gern von dir. Der Bauträger sagt dann, nee, guck doch mal in diese Klausel im Vertrag, da steht drin, dass ich dafür nicht hafte. Und dann sagt der Erwerber, ja, da steht dabei auch, dass nicht sicher ist, ob diese Klausel hält. Und dann wird man sich eben vor Gericht wieder treffen und darüber dann streiten. Also so diesen ersten vielleicht Abschirmeffekt, den sich der Bauträger wünscht, dass er sagt, nein, Vertrag ist ja geregelt, ich hafte dafür nicht und dann gibt der Erwerber schon Ruhe, den habe ich ziemlich sicher nicht. Ist natürlich auch richtig, weil es ist ja auch unsicher, ob es hält. Deswegen soll der Erwerber da ja vielleicht auch auf sein mögliches Recht hingewiesen werden. Aber das muss man kann man vielleicht dann mir vorstellen, dass man das dem Bauträger auch noch sagt, dass sich halt nicht zu viel erwarten darf von dieser Klausel, wenn da auch noch dieser Vermerk dabei steht, dass die Wirksamkeit nicht gesichert ist. Ja, super. Also Julius, vielen, vielen Dank. Das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben auch was gelernt. Ich auf jeden Fall. Und das ist ja doch ein Thema, das immer mal wiederkommt. Ich glaube, so diese allgemeinen Maßstäbe, AGB-Kontrolle bei so Bauträgerverträgen, auch diese Normen 308 Nummer 1 BGB, wie ist es mit so hinreichender Bestimmtheit bei solchen Fertigstellungsfristen? Was sind vielleicht Kardinalpflichten im Bauträgervertrag? Und was steht auch alles im Gesetz zum zwingenden Inhalt eines Bauträgervertrags 650k Absatz 3? Wenn mich jetzt mitternachts aufwecken würde, ich wüsste nicht, was da drin steht. Das ist ja vielleicht ganz gut, wenn man das auch mal wieder gehört hat.
Wir haben also noch Stoff für weitere Folgen.
Wir haben noch Stoff für weitere, auf jeden Fall. Du darfst auch gerne wiederkommen. Würde mich sehr freuen. Also vielen Dank, Julius.
Und ich bedanke mich.
Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.